Hallo, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen erneut zu So wollen wir leben mit Herrn Werner Notz. Hallo, Herr Notz.
Hallo, Frau Brütting.
Und mir, Janka Brütting. Heute geht es um das Thema Lockdown bzw. Lockdown-Erweiterung. Herr Notz, als ich mich vorbereitet habe zum Lockdown, musste ich an Ernst Jandl denken. Sagt Ihnen Ernst Jandl was?
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, würde Ernst Jandl noch am Leben sein, dann würde er ein Gedicht schreiben, das sich vielleicht wie folgt anhören würde. Ich trage sie mal vor, wenn Sie Lust haben, es zu hören. Lock. Lock. Lock, lock. Lock, lock, lock. Welle. 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 Down. Down, down. Down. Down, down. Welle. Welle. Down, down. Lockdown. Welle. Welle. Lockdown. Lockdown. Lockdown, lockdown, lockdown. Welle. Lockdown, lockdown, welle. Welle, welle, lockdown. Kaputt.
Ausgezeichnet, was Sie da einfallen haben lassen. Aber Sie haben bei Ihrem Vortrag mich eigentlich an die letzte Runde von Merkel und 16 Personen, die sich Ministerpräsident nennen, erinnert. So muss es zugegangen sein. Weil wir haben eben einfach irre Verhältnisse und mit diesem, was da zu Ostern beschlossen wurde und zurückgenommen ist, hat sich gezeigt, dass der Föderalismus, wie er 1949 begründet wurde, einfach längst auf dem Müllhaufen der Geschichte gehört. Wir haben auch gezeigt, es gibt eine Diktatorin in Deutschland, hat sie ja selbst zugegeben. Wenn jemand sich dann einen Beschluss herbeiführt, wo man selbst und 16 andere zustimmen müssen, und dann am nächsten Tag die alleinige Verantwortung für diesen Beschluss übernimmt, sieht man ja, wer sich als Alleinherrscher sieht. Sonst müsste man sich nicht für alles entschuldigen, weil tatsächlich haben ja auch die 16 anderen genauso mitgewirkt. Ich meine, die haben etwas beschlossen, wo sie dann selbst gesagt haben, sie wissen gar nicht mehr genau, was sie beschlossen haben. Deshalb hätte dann nochmal eine Runde angesetzt werden müssen, was man eigentlich beschlossen
es
hat.
Es gibt auch Ministerpräsidenten, die haben sich auch entschuldigt und haben gesagt, nö, es ist nicht nur Frau Merkel, ja. Wir haben da mitgewirkt.
Ja, gut, sicherlich, das schon. Aber denk von der Warte von Frau Merkel aus, die sieht die anderen gar nicht mehr als relevant, dann nur sie bestimmt, was da geschieht. Ich kann mir nur etwas für allein für andere entschuldigen, wo ich auch die eigene Verantwortung habe, wo kein anderer mitwirkt und es sie für
ja,
sich.
Hat sie sich vielleicht dafür entschuldigt, dass sie das so durchgedrückt hat?
Also, ja, ja, damit ist er letztendlich wieder sie. Dann läuft es darauf hinaus.
Also man könnte sagen, diese Versammlung war definitiv so, also vor allem auch mit der langen Pause.
Ja, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, wenn man auch weiß, wie das zustande gekommen ist. Um etwa um 5:30, der Ramelow hat ja...
Erklären Sie doch mal, wie ist es zustande gekommen?
Ja, laut Ramelow, dem Ministerpräsidenten von Thüringen, ist es etwa um 17:30, als man sich völlig zerstritten hatte, hat dann Frau Merkel gesagt, sie zieht jetzt mit Herrn Söder und Herrn Scholz zurück, um weiter zu beraten.
Ist das zulässig, dass sie sagt, sie berät sich jetzt nur mit zwei Menschen?
Naja, wenn ich einer der Ministerpräsidenten gewesen wäre, hätte ich es natürlich so nicht machen können. Weil ich sage, Engel wird hier beraten, weil ich hätte ja auf Öffentlichkeit gestanden.
Man könnte sagen, ist das dann noch... Ach, kann man darauf bestehen, dass sie sich öffentlich beraten?
Ja, man kann auf alles bestehen. Wenn ich sage als Ministerpräsident, ich nehme nur teil, wenn es öffentlich ist, dann findet es eben statt, wenn es öffentlich oder von vornherein nicht die Runde aller Ministerpräsidenten. Ich
also kann daran scheitert schon Demokratie, wenn man sagt, nicht alle Ministerpräsidenten.
Richtig. So wie wir bürgerstaatliche Demokratie verstehen, muss so etwas natürlich öffentlich sein. Es kann doch nicht sein, dass die so eine Kungelrunde da veranstalten, wo so das Schicksal von Millionen von Bürgern... Eine Kungelrunde.
Kungelrunde?
Ja, okay. Das ist ein Politikerwort. Okay. Es wird gekungelt und so weiter.
Ja.
Das ist doch etwas, wo Millionen Bürger, eigentlich 83 Millionen betrifft, Und dann werden die einfach vor vollendete Tatsachen, auch irre Tatsachen gestellt, wie mit diesem Osterpause oder wie man das nennen mag dann. Das ist doch irrsinnig so etwas. Und wenn man dann weiter dem Herrn Ramelow, dem er nicht widersprochen worden ist, vertrauen darf, ziehen sich die drei Herrschaften um 17.30 Uhr zurück, sagen, sie kommen in 20 Minuten wieder und nach 6 Stunden sind immer noch nicht da. Und dann sieht man, wie sich diese Leute, diese Ministerpräsidenten, auch zum Objekt von Frau Merkel und natürlich auch Söder und Scholz machen lassen. Die sitzen 6 Stunden vor ihren Bildschirmen da.
Welche Möglichkeiten hätten die Ministerpräsidenten gehabt, denen
das zu widersprechen? Was ich gemacht hätte. Entweder widersprechen oder hätte gesagt, sie kriegen jetzt 20 Minuten, wenn sie nicht da sind, schalten mich ab und das ist heute Schluss.
Und dann machen sie sozusagen
dann ihr eigenes Ding. Dann machen wir in unserem Land, was uns passt. Das ist ja, ich meine, wenn wir die föderale Ordnung haben, die ich ja so ablehne, aber dann ist es so, dass nach der jetzigen Rechtslage jedes Land die Politik beschließen kann, die ihm richtig erscheint. Und dann kann ich auch nicht sagen, das finde ich auch unerträglich, da kommen einige Länder, waren vorher die SPD-Geführten, und erklären, sie werden dafür sorgen, dass die Bürger über Ostern Außengastronomie nutzen können, dass sie irgendein Ostervergnügen haben. Damit gehen sie in die Verhandlung rein. Und am Schluss wird alles zugesperrt.
Kann man es den Ministerpräsidenten zugutehalten, dass sie vielleicht dieses Mal gesagt haben, okay, die ganze Zeit wird der Föderalismus kritisiert, machen wir einmal eine einheitliche Entscheidung sozusagen und...
Na gut, ich meine, die Einheitlichkeit kann er nicht, und dafür kann man nicht alles zahlen dafür letztendlich. Ich meine, man kann ja jeden Irrsinn mitmachen. Wenn man zunächst mal die Verfassungsrechtslage, die nicht geändert werden muss, ohne Zweifel, das muss alles neu gestaltet werden. Der Föderalismus ist gescheitert und damit der ganze Staat BRD mit dieser lächerlichen Veranstaltung. Wenn man schon diese Gestaltung hat, dann muss man ausnutzen, wenn ich überzeugt bin, dass es für die Bürger das Beste ist.
Aber so einfach lässt sich der Föderalismus ja nicht abschaffen.
Ja, das ist natürlich richtig. Da kommen wir zum anderen Thema. Man muss dann bei unserer Verfassung sehr breiten Raum nehmen. Wir haben hier im derzeitigen Grundgesetz, in Artikel 79 Absatz 3, diese Staatsfundamentalnorm, dass eben der neben den Rechten, also Würde des Menschen und Artikel 20, der Prinzip, das föderale Prinzip im Kern nicht geändert werden darf. Und das ist ein Problem, weil damit ist natürlich ein Staat zementiert worden, der 1949 der aktuellen Lage geschuldet war, der aber nicht mehr ins 21. Jahrhundert passt. Dass dieser Föderalismus längst auf den Müllhaufen der Geschichte gehört, dieser Gesetzesföderalismus, ich sage nicht Kulturföderalismus, ich sage Gesetzesföderalismus, das hat der Corona hinlänglich gezeigt. Und jetzt haben ja auch diese Runden, die sind wiederholt gewesen, zwischen Kanzler und Ministerpräsidenten, die ja nirgendwo vorgesehen sind, gezeigt, Föderalismus ist nicht lebbar, dann wird zu solchen Runden gegriffen, die natürlich genauso wenig produktiv sind und nur immer eine Zinnoberveranstaltung sind.
Es heißt ja immer, der Föderalismus ist gut für den Demokratieerhalt. Jetzt war aber die Situation ja so, dass eigentlich der Föderalismus oder es... In dieser Runde ist es so verlaufen, dass eigentlich nicht demokratisch mehr entschieden wurde.
Es heißt vieles, was ein wahres Gegenteil ist. Föderalismus hat nichts mit Demokratie zu tun. Demokratie ist das, wo der Bürger ins politische Geschehen eingreifen kann. Er kann doch in den Ländern genauso wenig eingreifen als auf Bundesebene. Er hat in einigen Ländern und in den meisten inzwischen die Möglichkeit, ein Bürgergesetzgebungsverfahren einzuleiten. Richtig. Das müsste man ja genauso auf Bundesebene einführen, aber das ist nicht das Kriterium, sondern das Entscheidende ist, wie generell der Bürger politisch gestalten kann. Und es kann er in keinem Fall, er gibt immer Parteien für 4 oder 5 Jahre einen Blankoscheck und ist denen dann ausgeliefert. Das muss man endlich einmal zur Kenntnis nehmen. Der Bürger hat im Parteienstaat verdammt wenig zu sagen, sondern nur in einer modernen, zeitgemäßen Demokratie, in denen die Bürger jederzeit sich politisch in Sachfragen eingreifen können. Der Bürger kann ja nur Blankoschecks alle 4, 5 Jahre bisher hergeben, kann aber in Sachfragen, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, hat er keine Möglichkeit. Und das ist nicht mehr, ist keine zeitgemäße Demokratie.
Wir wollten ja uns vor allem um das Thema Lockdown kümmern. Ich habe aber noch eine Frage, bis wir wieder zu dem Thema zurückgehen. Sie haben gerade gemeint, also dieser Tag, dieses Treffen zeigt für Sie, dass der Föderalismus auf den Müllhaufen der Geschichte gehört.
Ja.
Glauben Sie, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen?
Ich bin überzeugt davon, weil es nicht nur mich, ich habe diese Erkenntnis schon länger, aber viele Bürger, denen natürlich schon von Kindesbeinen in den Schulen eingebläut wird, wie toll der Föderalismus ist und so weiter, ohne es eigentlich begründen zu können. Aber viele Bürger haben jetzt erkannt, wie sie eigentlich für dumm verkauft werden mit diesem Argument. Und dieses Argument nur dazu dient, Zehntausende von Posten den Leuten zu erhalten, die damit beschäftigt sind, 16 verschiedene Schulgesetze, 16 verschiedene Baugesetze, 16 verschiedene Polizeigesetze, 16% verschiedene Mediengesetze zu erhalten und zu gestalten und dann wieder Konferenzen abzuhalten, wenn man nicht zu weit auseinander geht, dann da und das Verhältnis Bund-Länder zu gestalten. Es dient nur ein Bürokratenbeschaffungsprogramm, ist der Föderalismus.
Ja, ich glaube nicht, dass das Grundgesetz unter diesen Umständen geschrieben wird, wurde für Arbeitsplätze. Das hat andere Gründe. Das ist jetzt das Ergebnis. Und die Frage ist, wie lange können wir an diesem Föderalismus festhalten oder will überhaupt noch jemand daran festhalten?
Also ich glaube, die modern denkenden Bürger, die eben einen zeitgemäßen, funktionierenden Staat wollen, einen schlanken Staat ohne übermäßige Bürokratie, die können nur sagen, der Gesetzesföderalismus, so wie wir ihn haben, muss weg. Nicht, das sage ich immer wieder, nicht der Kulturföderalismus.
Jetzt würde ich gerne nochmal, wir haben ja gesagt, heute wollten wir über den Lockdown sprechen und beziehungsweise die Lockdown-Verlängerung, nicht Veränderung oder Veränderung, genau. Welche Ausmaße hat denn jetzt diese Lockdown-Verlängerung, dieser neue Lockdown?
Also ich bin der Meinung, dass die Bürger mit jedem Tag der Verlängerung erkennen, dass das eine Politik ist, die in totale Sackgasse führt. Denn diese, und das merken Sie ja Gott sei Dank, endlich auch die Kommentare in den Medien, vor allem in den Printmedien, auch seitens der Wissenschaft, die endlich zu dieser Erkenntnis kommen, dass diese Politik einfach schlicht irrsinnig ist. Man kann nicht die Bürgerinnen und Bürger Monate, aber schon jahrelang einfach einsperren, ihres Menschseins berauben. Denn was da abläuft, Kommunikation zu unterbinden, nur maskiert in der Gegend herumzulaufen, ist ein Angriff, Anschlag auf das Menschsein. Den Leuten einzureden, du bist, allein weil du Mensch bist, eine Gefahr für die restlichen über 7 Milliarden Menschen, weil du könntest ja jederzeit Corona verbreiten. Das ist ein völlig irrer Ansatz, so etwas dann. Es sind nur ein minimaler Prozentbruchteil, der gerade an Corona erkrankt ist. Wir haben diese erst offiziell 3%, die Corona infiziert waren. Dann kann ich doch nicht den Menschen insgesamt einreden, weil allein weil du atmest, weil du da bist, könntest du eine Gefahr sein für den Rest der Menschheit und muss ich als Gefahrpotenzial sehen.
Also es wird,
das ist unerträglich für jeden, der die menschliche Würde akzeptiert.
Also es wird sehr viel unter virologischer Ansicht sozusagen gehandelt. Und die Grundrechte, das Recht auf Leben, diese verschiedenen gleichwertigen Grundrechte werden eigentlich zugunsten des Rechts auf Leben...
Jetzt will man ein paar Dinge differenzieren. Zunächst einmal ist das eine, was nicht auch immer von immer mehr Seiten attackiert wird, dass man die ganze Politik den Virologen ausgeliefert hat. Der Virologe, ich habe schon ein paar Mal gesagt, der sieht alles aus seiner Warte heraus und sieht es durchaus richtig. Und das Ergebnis wäre am besten natürlich, die Menschen total untereinander zu isolieren. Machen wir es ein halbes Jahr, werden wahrscheinlich die Viren alle ausgestorben sein. So, aber das hat nichts mit Menschsein zu tun. Als ein Politiker, und da ist der ganz große Vorwurf, den man sich an Merkel und ihre Kollegen machen muss, ein Politiker muss das große Ganze sehen. Und darf nicht die Politik, Virologen oder wenn es eine andere Gelegenheit ist, andere Sachen ausliefern. Aber diese Herrschaften, die haben ja jahrzehntelang nichts anderes gemacht. Denn wie ist denn die Klimakrise zustande gekommen? Da hat man eigentlich auch die ganze Frage ausgeliefert an die Interessen der Wirtschaft, der Automobilindustrie in Deutschland, die heilige Kuba. Und so kann man das bei allen möglichen Bereichen sehen. Die Politik, aber das ist typisch Parteienstaat, ist nicht in der Lage, richtig zu gestalten, das große Ganze zu sehen. Es geht nur um Machtkämpfe und die inhaltlichen Fragen liefert man aus an Interessenverbände, an die eigene Bürokratie, inzwischen an beauftragte Kanzleien, weil die eigene Bürokratie auch nicht zu nichts mehr in der Lage ist. Und was man selbst müsste gestalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, Das findet nicht mehr statt. Es findet nur noch Machtkampf statt. Da macht er halt. Das ist eigentlich das, was im Parteienstaat von Politikern gemacht wird. Und daran, das ist ein Grundkonstruktionsfehler des Parteienstaates. Mhm. Das ist die eine Seite, was ich Ihnen sagen wollte. Das andere ist natürlich die Frage, jetzt kommen wir nicht in eine sehr ethische, jetzt kommen wir in eine moralphilosophische, wie wir es nennen wollen, die Frage des Schutzes des Lebens und anderer Werte. Und wir haben hier wirklich eine tiefergehend betrachtet, eine totale Verdrängung, dass zum Leben auch Sterben gehört. Mhm. Und ich muss, wenn ich Politik gestalte, auch wieder an das große Ganze denken. Eine Gesellschaft, die auch ein Wert ist, der künftige Generationen gehört, das Gesellschaftsleben. Mhm. Was wir jetzt haben, ist zurzeit, dass die Kinder, wir werden uns ja auch nächstes Mal über die Kinder unterhalten.
Ja, wir planen eine Sendung über Kinder und Jugendliche.
Denen wird jetzt das Kindsein und das Menschsein ausgetrieben. Wenn ich ein Kind nur mit Maske rumlaufen lasse, wenn ich ein Kind sage, du darfst keinen Kontakt mehr haben mit Gleichartigen, wenn ich das Kind zu Hause einsperre, das lernt nicht wie ein Mensch zu sein. Das ist etwas Schreckliches, was da passiert.
Also ist die Verlängerung des Lockdowns eine Verlängerung...
Ist eine menschliche Katastrophe.
Eine menschliche Katastrophe, eine Verlängerung... unertragbarer Zustände. Richtig. Und ein Zeichen, dass unsere Politik vehement auf ihren Weg besteht, sozusagen diese Krise zu durchfahren und keinerlei Änderung oder
Umdenken. Weil er eben einen völlig falschen Ansatz von vornherein hat. Man hat nur darum behauptet, man will nun jedes Leben schützen. So. Das ist halt immer noch, worauf man achtet. Es ist aber nicht gelungen, wie man sieht, weil 75.000 Tote sind dann halt da, trotz all dieser Bemühungen. Der einzig richtige Weg wäre das gewesen, zu sagen, den meisten Menschen haben bis heute erst, ganz aktuelle Zahlen, bis zu den 20-Jährigen erst 11 Corona-Toten. Mhm. Von anderen Krankenheimen ein x-faches in dieser Altersgruppe, auch in anderen. Wäre zu sagen gewesen, die gefährdet sind, das waren dann nur die schwer Vorerkrankten und die jenseits, sagen wir 70, 75, wie man es definieren mag, die müssen extrem gesichert werden. Das waren die Heime. Ja. Die Hälfte der Toten kommen aus Heimen.
Das haben wir auch gehört.
Total versagt hier. Die Politik hat total versagt, die Parteipolitik, ich wohne bewusst, weil Politik ist etwas anderes als Parteipolitik, die haben total versagt, diese Parteipolitiker, weil sie nur darauf geachtet haben, Fallzahlen, möglichst niedrige Todeszahlen, anstatt zu sagen, wir müssen die Menschen schützen, die gefährdet sind, und nicht den Zahlen hinterherlaufen. Die rennen ja nur permanent den Zahlen hinterher. Steigen, die müssen wir wieder alles zumachen. Fallen, die können wir wieder alles aufmachen. Wobei aufmachen tun sie ja nicht mehr viel. Andere wie Portugal haben das ganz anders gelöst, ihr Problem. Die jetzt weit besser dastehen. Die hatten eine schwierige Phase. Aber sie haben eines gemacht, letztes Jahr im Sommer, in dem es fast keine Fallzahlen, wie bei uns gab es ja auch fast nichts an Fallzahlen, haben die alle Beschränkungen praktisch fallen lassen. Und im Sommer ist nichts passiert letztes Jahr. Mhm. Hier hat man getan, was ja auch beim ersten Lockdown gilt, als ob die Welt untergehen würde, wenn wir 100 Erkrankungen in dem Riesenland haben. In Bezug auf Bevölkerungszahlen, Riesenland gegenüber Portugal. Natürlich international ist das nicht so gut. Mhm. Hat man so getan und alles und immer weiter unterdrückt dann. Mhm. Und deshalb sind auch die Menschen jetzt total kaputt. Und das ist in Portugal ganz anders. Die haben dann einen harten Winter gehabt, ohne Zweifel, der härter war als hier. Mhm. Aber die hatten sind gekommen aus einer Phase der Erholung. Auch Österreich ist diesen Weg ein bisschen gegangen. Die haben ja auch zeitweise wochenlang das gelockert, dass die Gastronomie alles uneigentlich
möglich war. Ja, wir haben die Maskenpflicht und
Supermärkte aufgehoben, damit wir das Gefühl haben, richtig leben zu können.
Das klingt wunderbar. Vielleicht kann man sagen, hat die Verlängerung des Lockdowns oder dieses Jahr mit Corona die Deutschen dann doch aufgeweckt und hoffentlich ändert sich einiges, dass man zumindest einen guten Punkt am Ende der Geschichte
sieht. Wir haben das Problem, je länger diese irrsinnige Politik betrieben wird, desto mehr Menschen wird es klar werden, dass diese Art von Politik nicht mehr zeitgemäß ist, dass sie einfach nur eine Geschichte
gibt. Leider werden die Menschen erst aufstehen, wenn sie leiden.
Ja, andererseits ist der Schaden natürlich immer größer. Wir haben ja gar nicht gesprochen, den irrsinnigen wirtschaftlichen Schaden. Da wird den Menschen ihre Existenzen einfach vernichtet, vorsätzlich. Deshalb nenne ich diese Politiker, die das alles billig in Kauf nehmen, nenne ich eigentlich nur noch, die sind die Vernichtungspolitiker.
Harte Worte. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und wir werden uns bald schon wieder zum nächsten Interview sehen. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, danke, dass Sie eingeschaltet haben. Wir freuen uns darüber. Sie können gerne unseren Instagram-Kanal oder uns auf Facebook abonnieren. Wir heißen BürgerTV, das blenden wir ein. Und abonnieren Sie gerne auch diesen YouTube-Kanal. Und wir freuen uns über Fragen, Anregungen, Wünsche, Beschwerden. Und genau, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Herr Lutz.